Also eine Lüge zum Beispiel, die habe ich mir mal aufgeschrieben, die ist ganz stark. Du musst dir Gottes Liebe verdienen. Also das sagt man nicht so direkt, aber manchmal hört man das, wenn man Predigten verfolgt im Internet von Predigern, die man so sympathisch findet, und die geben eine Lehre weiter. Ja, und irgendwie merkst du, wenn du für Gott das und das dann nicht tust, dann hast du auch seine Liebe nicht verdient. Das kommt so hinten rum. Das merkst du erst gar nicht, weil wir Mitteleuropäer ja so großgezogen sind. Ja, wir sind ja so aufgewachsen. Arbeit, Arbeit, und dann kommt der Lohn dafür. Afrikaner sehen das anders. Sie haben ein ganz anderes Verständnis. Ich will nicht sagen, dass sie nicht arbeiten, aber sie sind einfach lockerer im Leben und im Nehmen. Afrikaner lächeln viel mehr als wir, obwohl es ihnen nicht so gut geht finanziell wie uns, also wirtschaftlich gesehen. Ja? Also das ist eine Lüge. Du musst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Es ist ein Gnadengeschenk und sie ist verfügbar. Eine andere, weitere Lüge, ich gehe nur heute auf zwei ganz besonders ein, aber ich will vorher mal ein paar wegnehmen, was zum Beispiel kommt. Du kannst an Gottes Plan für dein Leben nichts ändern. Das ist nicht wahr. Du bist mitverantwortlich für den Plan, den Gott für dich hat. Natürlich hat Gott für dich einen Plan, gemäß Epheser 2, Vers 10. Wo er schon vor tausenden Jahren, vor Gründung der Zeit, schon wusste, in welchem Zeitfenster du lebst, was du tust und was dein Auftrag ist. Aber nicht etwa, dass du, weil du einmal Ja zu Jesus gesagt hast, das automatisch dann stattfindet. Du hast eine Eigenverantwortung. Also ich sage immer 50-50. 50-50. 50% Gott und 50% ich. So mache ich das jeden Morgen. Denn es liegt in meiner Entscheidung, ob ich dem Willen Gottes folge oder nicht. Denn wir haben diesen freien Willen. Und dann kommt der Feind und er verführt uns, sodass wir immer weiter weg von Jesus kommen können. Und dann sind wir gar nicht mehr auf seiner Bahn. Und dann haben wir nämlich nicht mehr den Plan Gottes. Wir folgen ihm gar nicht mehr, wir folgen unserem eigenen. Dann haben wir noch eine Irrlehre. Also das heißt, wir sind in einer Gemeinde, die das immer wieder zelebriert. Und die einen laufen vielleicht den ganz falschen Weg und denken, warum segnet mich Gott denn nicht? Tja, leider ist das ganz groß, nicht nur in Deutschland, dass jetzt ganz viele Hyper-Grace-Gemeinden entstehen. Du brauchst nichts zu tun, nur feiern und Party und dann macht Jesus den Rest. Du kannst dagegen sowieso nichts ändern. Das stimmt nicht, du hast eine Verantwortung. Amen dazu? Oh, das ist gut. Das ist natürlich eine Predigt für Christen, aber auch für Nichtchristen oder welche, die auf dem Weg sind. Denn sie sollen vorher wissen, auf was sie sich einlassen. Ich habe früher einen Fehler gemacht. Ich habe Menschen zu Jesus geführt und ihnen eigentlich versprochen, dass das alles richtig gut wird. Das war nicht ganz richtig. Natürlich, grundsätzlich bist du gerettet. Aber wer dann Matthäus 10 liest, merkt, also der Weg ist steinig. Und wir müssen unser Kreuz aufnehmen und wir leiden Verfolgung. Und Jesus trennt mit seinem Schwert durch die Familie durch. Ich weiß nicht, wer von euch schon erlebt hat, dass die Familie gespalten wird durch Jesus Christus. Oh, so viele. Ja. Aber das war für meine Mutter unfassbar. Ich gehe doch in die Kirche, was willst du mir denn sagen, sagte sie. Was willst du mir denn Neues sagen? Ich bin doch in der Kirche, ich glaube doch auch an den lieben Gott. Du weißt natürlich, dass es noch was anderes gibt. Das ist klar. Du wieder, sagt sie. Und du bist also auch der, der mir sagt, wie ich in den Himmel komme. Obwohl ich immer zu Ostern und Weihnachten immer in der Kirche war, schon bevor du geboren wurdest. Willst du mir also sagen, wie ich in den Himmel komme? Und ich sagte ihr, das war 4 Wochen vor ihrem Tod, ja, dann ist es kein anderer da. Und dann habe ich mit ihr ein Übergangsgebet, ein Übergabegebet gesprochen. Und das war schwer für sie. Das war hart. Weil sie musste Jesus sagen und nicht der liebe Gott. Jesus trennt. Aber sie hat es getan. Und 4 Wochen vor ihrem Tod ist sie zu Jesus gekommen. Halleluja! Oh, meine stolze Lehrerin, Mama. Oh, die alles wusste. 4 Wochen vor ihrem Tod auf dieser Erde hat sie neues Leben empfangen. Ja, das ist schön. Aber eine andere Lüge, zum Beispiel, du musst nur Gott machen lassen und brauchst nichts zu tun, das auch, wissen wir, ist auch Quatsch. Ich mache gar nichts. Ich stehe morgens auf und Gott hat mir, habe ich gehört von Leuten, Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt mal in die nächsten Wochen mal richtig ausschlafen, einfach mal nichts tun. wieso, bist du erschöpft von dem harten Leben, was du vorher hattest? Nö, da war auch so mehr so eine Ruhephase. Also Gott ist so chillen, 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 chillen. Das höre ich immer von den Jugendlichen, also es sind ja eigentlich noch Teenies, die sagen mir dann immer, Alter, chill mal deine Base. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Und ich habe dann immer so getan, als würde ich das verstehen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, mache ich ja auch. Ich wusste gar nicht, was sie meinen. Das heißt einfach, komm, immer alles ruhig, ganz ruhig. Ja, so ist Gott auch nicht. Was ist denn nun Gott? Also heute komme ich mal zu einem Thema und ich glaube, das ist hier dran. Eine Lüge, die Christen oft glauben, hoffentlich du nicht oder nicht mehr nach der Predigt, aber vom Teufel kommen. Und das ist die Lüge. Einmal bekehrt und für immer gerettet. Einmal Ja zu Jesus gesagt zu haben, einmal richtig Ja aus tiefster Überzeugung gesagt haben, jetzt bekehre ich mich, mein Leben gehört jetzt Gott. Und du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Eine Lüge. Ja, und das prüfen wir jetzt. Ob ich jetzt das einfach so aus meiner Meinung hier heraus oder ob das biblisch Fundament hat. Kann man sein Seelenheil verlieren? Ja, die meisten sagen ja. Gibt es auch welche, die sagen nein? Ah, vielleicht meinen welche, aber trauen sich jetzt nicht die Hand zu heben, weil es fühlt sich irgendwie an. Man kann sein Seelenheil verlieren, das ist wirklich wahr. An vielen Stellen und an Personen im Alten und im Neuen Testament, da lernen wir, dass wir eine Eigenverantwortung haben als Christen und immer wieder uns neu entscheiden müssen. 2. Johannes 1, Vers 8, das ist die erste Bibelstelle, von weiteren 10. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Wir haben ja mit unserer Bekehrung ja keine Jokerkarte. So wie zum Beispiel, ich bin jetzt Mitglied, bin ich tatsächlich in einem Fitnessstudio, aber mache gar keinen Sport. Also ich mache Sport, aber ich hätte jetzt eine Karte und sage, wow, ich frage mich, wo kommen denn endlich nur manchmal die Muskeln? Ich habe doch die Karte. Ich habe doch die Karte und bezahle jeden Monat, ja, bezahle ich doch meinen Beitrag. Andere würden wieder sagen, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe rein in das Fitnessstudio, habe meine Monatsbeiträge immer bezahlt, sitze aber an der Milchbar und trinke Shakes. Aber mehr auch nicht, aber ich mache das. Immer noch, es wachsen keine Muskeln, ich fühle mich immer noch schlaff, mein Bauch wird immer dicker. Ihr versteht, was ich meine. Das ist die Jokerkarte. Ist es bei Gott so, ich habe einmal meine Karte gerettet, gerettet, gerettet. Und dann geht alles von alleine? Nein, so ist das nicht im Leben. Wir müssen etwas dazu tun. Das ist so. Es tut mir sehr leid. Chill mal, deine Base ist vorbei. Wir müssen etwas für unser Seelenheil tun. Oder ich möchte es mal anders beschreiben. Wir dürfen etwas tun. Weil wir wollen aus unserem Inneren was tun. Wer Gott aufgenommen hat, der merkt es schon. Du hast nicht sofort alle Erkenntnisse, aber wer nahe dran bleibt am Wort, und das hat mit Disziplin zu tun, wie beim Sport, der erfährt, wie der Heilige Geist mit dir redet und wie er anfängt, dich zu überzeugen, was wahr und nicht wahr ist. Da brauchst du natürlich Christen, die auch bereit sind, an deiner Seite in die Schrift hineinzugehen und voranzugehen, das Gelesene umzusetzen und zu glauben. Und das ist nicht so einfach. Es gibt viel Irrlehre. Matthäus 10, 22. Also wenn ich hier was vorlese und da hinten kommt es etwas anders, weil meine Übersetzung ist die Schlachter. Und diese ist ja Elberfelder, ja. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, sagt Jesus, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ach, steht genauso da. Das ist gut. Ausharren. Wer aber ausharrt bis zum Ende, sagt hier Jesus. Oh, wir müssen also dranbleiben. Schon mal wieder ein weiterer Beweis dafür, dass es nicht von alleine so ist. Du hast dich bekehrt und bleibst gerettet. Ausharren ist eine Aktion. Das heißt, dranbleiben, da muss man was tun. Wie kann man denn dranbleiben, was meinst du? Gut, weiß es nicht, ich gebe dir einen Tipp. Jeden Morgen Gott suchen. Auch wenn es draußen regnet und du hast Probleme, jeden Morgen. Oh. Zu Anfang mag das anstrengend sein, aber irgendwann merkst du, dass das ein Aufladen einer Batterie ist. Für mich ist das manchmal Überwindung, für dich auch? Überwindung zu beten? Manchmal denke ich, oh, ich bete und dann knallt das Gebet wieder runter, das hört doch keiner. Oder ich kann das Gebet auch mal sein lassen, ich muss ja nicht ständig in der Bibel lesen. Ich spüre aber jetzt, weil ich schon älter als Christ bin, jetzt viel mehr als vor 5 oder 10 Jahren, wenn ich nicht regelmäßig im Wort drin bin, verliere ich etwas. Geht es euch manchmal auch so? Ich verliere irgendwas. Ich spüre, irgendwas haut nicht mehr so hin. Und jetzt mittlerweile weiß ich, bitte macht nicht so lange wie ich diesen Test, seid ganz schnell und kehrt schnell um und schlagt das Wort wieder auf und sagt, jetzt brauche ich wieder neue Frische für den Tag, für die Woche, für mein Leben. Amen. Amen. Matthäus 25, Vers 12. Da geht es um die 5 törichten Jungfrauen mit zu wenig Öl. Es waren ja 10 Jungfrauen, die zur Hochzeit des Bräutigams unterwegs waren. Und 5 von ihnen hatten nicht genug Öl. Das ist ja eine symbolträchtige Gleichniserzählung von Jesus. Und was ist mit diesen 5 passiert? Wir lesen das mal. Matthäus 25, sagte ich, Vers 12. Er aber antwortet, also Gott, und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ihr habt bei mir gar nichts zu suchen. Ihr habt nur die Hälfte mitgenommen und ich weiß nicht, wer ihr seid. Ganz oft sagt auch Gott an anderer Stelle, auch durch Gleichnisse von Jesus erzählt, sagt er auch, jeder, der mich Herr und Herr nennt, ist nicht gleich gerettet. Zudem sage ich, du kannst mich Herr genannt haben, aber weißt du was, ich kenne dich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich wünsche uns allen, dass wir nicht eines Tages aufwachen und feststellen, wir sind gar nicht mit Jesus unterwegs. Deshalb brauchen wir bibeltreue Gemeinden, so wie hier. Wir brauchen eine Regelmäßigkeit, auch außerhalb der Gottesdienste. Kleingruppen, ja, und einen Austausch, einen ehrlichen Austausch. Kein frommes Ping-Pong-Spiel, ich kenne den Vers und du kennst den, sondern hier, so, mir geht es gerade richtig beschissen. Ich brauche da jetzt mal Hilfe. Und dieser Ort ist hier dafür richtig, das habe ich geprüft. Ja, ich bin froh, ich war hier in diesem Ort, ich bin hier auch 2, 3 Jahre gewesen. Ja, das hat mir sehr gut getan. Matthäus 24, 13. Wer aber ausharrt, da haben wir es wieder, bis ans Ende, sagt Jesus, der wird gerettet werden. Heißt das im Umkehrschluss, wer nicht ausharrt bis zum Ende, was ist mit dem? Na, wahrscheinlich ist er dann wohl nicht so ganz gerettet, oder? Ja, das sind klare Worte von Gott, die müssen wir einfach jetzt mal für uns, ich sage jetzt mal, sie aufschreiben, prüfen, in uns wirken lassen und dann soll das mit uns etwas machen. Wir sind aus seiner Gnade heraus gerettet, ja, gereinigt und heilig gesprochen, das stimmt, aber Kolosser 1, 22 bis 23, Kolosser 1, 22 bis 23, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, schreibt hier Paulus, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter den Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also festbleiben, schon wieder sind wir aufgefordert, dran zu bleiben, fest zu bleiben, auszuharren. Also er erwartet schon auch, etwas, wie ich mal so sagte, ist jetzt nicht in der Bibel drin, 50-50. Gott ist zu allem in der Lage und er überrascht uns auch in manchen Lebenssituationen, wo wir gar nicht mit ihm rechnen. Natürlich macht er das, er liebt uns auch, das ist wirklich keine Frage. Aber stellt euch vor, du heiratest, ich bin jetzt ein Mann, ich heirate eine Frau, ich bin jetzt verheiratet und ich bin aber nicht zu Hause. Und zwar 20 Jahre lang lasse ich mich zu Hause nicht sehen. Ich werde mit anderen Frauen rumhuren und Alkohol trinken und Party machen, bin aber trotzdem noch verheiratet. Und dann erwarte ich natürlich eine Gegenleistung, und zwar die völlige Hingabe meiner Frau zu mir. Ich meine, das ist jetzt ein komisches Beispiel. 20 Jahre komme ich wieder, hier, guck mal hier, wir sind doch verheiratet. Versteht ihr irgendwie, ich meine, ich bin so drastisch mit meinen Beispielen, aber ich hoffe, ich bringe hier Sachen auf den Punkt. Also wenn du mit Gott verbunden bist, mit Jesus verheiratet, ist ja in dem Falle das so, du hast Jesus dein Leben gegeben und er nimmt dich dann auf in seine Familie und liebt dich. Ja, dann erwartet er doch auch, dass du ihm die Liebe zeigst. Und ich sag's, das wird er dann schon irgendwie machen. Ich gehe meinen eigenen Weg, das wird er schon machen. Ja, das ist heute nicht so lustig wie sonst, aber es ist einfach dran. Schreibt euch das mal auf. 1. Korinther 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Warum sagt Paulus das den Korinthern? Vorher waren es übrigens die Kolosser und nicht die Korinther. Warum sagt Paulus es den Korinthern? Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Weil er weiß, er ist auch bloß ein Mensch und auch Jesus weiß, wir sind alles Menschen. Und womit haben wir zu tun? Mit Stolz, mit unserem Ego, oder? Oh, mit unserem Ego haben wir zu kämpfen. Ich absolut, also muss ich zugeben, oft mit meinem Ego zu kämpfen, wenn jemand sagt, du Olli, ich habe mal ein Wort für dich. In Wirklichkeit ist das eine fiese Kritik, die ich auch ertragen muss. Und ich ahne schon, weil wir nicht die besten Freunde sind, dass jetzt gleich was kommt. Und dann, boom, dann ist mein Ego plötzlich verletzt. Ich spüre aber, wie der Heilige Geist zu mir sagt, das hörst du dir jetzt erstmal an. Aber in mir brodelt es und dann möchte ich am liebsten wieder zurückschießen. Wer kennt das? Eigentlich alle. Ja, wir werden trainiert, um zu unterscheiden, was ist gut und was ist richtig, was ist wahr und was ist falsch. Amen. Galater 5, Vers 4. Da ging es um die Beschneidung, weil sie meinten ja, diese Gemeinde in Galatien, meinten ja, wir sind mit den Juden eins und erst wenn wir beschnitten sind, gehören wir ganz zu Gott. Paulus räumt auf mit diesem ganzen Religionszeug und sagt, es geht um eine Beziehung und nicht um äußerliche Dinge und es geht nicht um den Buchstaben, es geht um Gnade. Das konnten sie nicht verstehen, die Galater. Komm, wir lesen mal. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Weil sie alles probiert haben, äußerlich, um Gott zu gefallen, sind sie aus der Gnade Gottes gefallen. Oh. Kann uns auch passieren. Und manchmal kann man so gut, also mir ist aufgefallen, wenn Menschen sich frisch bekehrt haben, egal aus welchem sozialen Stand sie kommen, sprechen sie plötzlich christinesisch. Und die können sofort fromm sein. Also sie lügen nicht mehr offiziell, sie sagen nur, oh, ich habe gerade starke Anfechtung, ich kann nicht kommen. Früher haben sie gesagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Heute haben sie starke Anfechtungen. Der Feind arbeitet stark, Olli. Ich brauche Gebet und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und sie können auch, oh ja, Bruder, Schwester, oh ja, geheiligt sei dein Name, oh Halleluja, oh, ich freue mich für dich, in Wirklichkeit wird es also wirklich hinten vorbeigehen, was dir passiert, ja. Ist so, komm, ist so. Manchmal sind wir auch so, weil es menschelt, es kommt dann wieder hoch. Aber irgendwie sind wir dann zusammen hier unter uns, am Sonntaggottesdienst. Oh, heilig, gut angezogen, bisschen duften und dann können wir uns auch mit jedem unterhalten, weil in 2 Stunden bin ich hier raus. Und dann kann ich wieder der Alte sein. Das ist nicht gut. Gott möchte, dass wir so sind, wie wir sind. Und ich habe das mehr und mehr lernen müssen und habe festgestellt, ich muss gerade lachen, ich habe wirklich festgestellt, dass manche Christen mit mir nicht mehr so umgehen können. Wenn du bist, dann dann bröckelt die ganze religiöse Fassade. Dann stottern die da was zurecht. Und dann sage ich, sei doch mal du, sage ich denn immer. Wo bist du denn? Du hast dich ja versteckt hinter einem religiösen Mantel, hinter einer Haut. Wo bist du denn? Ja, ich bin ganz Jesus. Nein, du hast dich mit Jesus verkleidet. Wo ist denn der Echte? Und es dauert eine Weile, dann kommt der Echte raus und sagt, Mensch, das kotzt mich hier aber an. Sag, da ist er ja. Da ist ja der Echte. Genau den will ich haben. Ob du Lehrer bist oder Punker oder auf einer Straße ein Hooligan, was auch immer du bist. Letztendlich schlummert immer ein Echter dahinter, der Sehnsucht hat nach Veränderung. Es bringt nichts. Ein Mantel anzuziehen und eine Show abzuziehen, bringt dich nicht weiter. Jesus möchte dein Innerstes, weil er arbeitet immer von innen nach außen. Amen? Amen. Halleluja. Ich fühle mich hier sehr wohl bei euch. Offenbarung 2, wir kommen langsam dem Ende näher. Offenbarung 2, Vers 10. Nächste Bibelvers. In der Offenbarung. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Oh, wir müssen leiden. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ganz oft überlesen wir solche Schriftstellen, weil sie wehtun. Ich sagte schon zum Anfang, dass ich früher den Fehler gemacht habe und den Menschen, die ich zu Jesus geführt habe, gesagt, es wird alles gut. Heute mache ich das anders. Ich sage dir, bevor du dein Leben Jesus gibst, wirst du feststellen, das ist im Moment ein wahnsinns tolles Gefühl. Aber es wird sehr schwierig, in dieser Welt zu Christus zu stehen und zu halten. Alle werden gegen dich sein. Wer hat das schon gespürt? Ich glaube, wir alle. In dieser Welt ist Christus nicht beliebt. Und Christen sind nicht willkommen. Das war mal anders, aber es wird immer schlimmer. Ich sagte noch vor 1 oder 2 Jahren, dass ich die heutige Zeit mit der Zeit vergleiche, in der ich hier im Ostberlin in Köpenick groß geworden bin. DDR. Jetzt muss ich sagen, nö, ist schlimmer. Ist schlimmer, denn damals gab es den Underground, das heißt, wir wussten, entweder verhalten wir uns dementsprechend, denken aber anders, lass die mal da oben machen, oder wir machen mit. Also mitmachen tun wir nicht, sind wir die anderen. Heute ist das so gesplittet und sowas von, ich will die Worte gar nicht benutzen, aber es ist so ungerecht und so falsch und verleugnerisch und ich kann gar nicht verstehen, dass so viele Menschen da wirklich hinterherrennen, aber umso mehr müssen wir feststellen, brauchen die Menschen Jesus. Weil er ist die Wahrheit. Alles andere hat gar keinen Sinn. Es hat keinen Sinn zu diskutieren. Und auch politisch. Es hat keinen Sinn. Die Menschen brauchen Jesus. Das ist jetzt unser Auftrag. Ich muss es immer wieder sagen, ich wollte nicht so evangelistisch sein in dem Sinne, aber das gehört einfach dazu. Jeder Christ ist Evangelist. Wo du bist, bist du Evangelist. Reimt sich auch. Wo du stehst, bist du Evangelist? Was du tust, ist einfach auch einfach durch dein Dasein verkörperst du Jesus in deinem Umfeld, wo du bist. Weil manche Dinge kannst du nicht mehr tun, die du früher getan hast. Und die Leute sehen das, die beobachten dich. Und dann sehen sie, oh Mann, ich habe noch nie die Bibel gelesen. Die einzige Bibel, die ich lese, ist dein Leben. Weißt du, ich muss euch mal sagen, ich wundere mich immer, wenn Leute zu mir sagen, ich habe mich bekehrt bei dir, Olli, weil du so leuchtest. Und ich denke immer, Mann, an den Tagen, wo ich das hatte, da fühlte ich mich alles andere als leuchten. Ich war gestresst und ich war manchmal auch ein bisschen akre. Aber aus der Sicht dieses Menschen, der auf der Suche war, habe ich geleuchtet. Gott hat trotzdem die Lampe angeschaltet. Hier, sei ein Licht. Ich war Leuchtturm für den. Und Gott hat gesagt, auch wie du dich fühlst, ich benutze, ich gebrauche dich. Es geht nicht nur bei mir so. Jeder Christ darf leuchten. Oh, und wie schön ist es, wenn jemand erkennt, oh Mann, ich bin in der Finsternis und ich brauche das Licht. Ich will ins Licht. Amen. Und jetzt kommen wir zu Hebräer 3, Vers 12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das ist ja wohl der krasseste Beweis dafür, oder? Was hier der Autor schreibt. Ich sage mal, oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht. Der Autor ist Paulus. Ich habe da 10 Stunden studiert und festgestellt, für mich, dass es Paulus geschrieben hat. Ah, das weiß man nicht. Ja. Ich sage, es war Paulus, weil ich das geprüft habe. Nun, aber ist jetzt egal, aber im Hebräerbrief, diese Aussage ist wohl ein klares Indiz dafür, dass du nicht einmal bekehrt und für immer gerettet bist, sondern es liegt in deiner Verantwortung. Und das sage ich den Menschen. Ich sage, es wird sehr schwer werden, bist du dir darüber im Klaren, was du jetzt tust. Du kriegst die ganzen Schätze von ihm. Du darfst wirklich das ganze Regal, das Geschenkeregal von Gott abräumen. Heiliger Geist, Prophetie. Du kannst das alles mitnehmen. Du darfst das nehmen, du darfst in diesem, aber es werden alle gegen dich sein. Fast alle werden gegen dich sein. Und suche dir eine Gemeinde, suche dir Geschwister, wo du wieder auftankst. Das ist wichtig. Also ein ungläubiges Herz haben und trotzdem nach außen gläubig wirken, oh, was für eine Heuchelei. Wisst ihr was? Erkennen Nichtchristen sofort. Das sehen die. Ja, nicht nur einfach, wie du dich verhältst, sondern sie sehen es einfach in deiner Art. Also mir haben ganz viele Kinder erzählt, die jetzt Kinder von Pastoren oder Gemeindeleitern waren. Ich konnte es nicht ertragen, weil mein Vater 2 Gesichter hatte. Meine Eltern waren in der Gemeinde total anders und als wir zu Hause waren, haben sie mich echt verachtet. Ganz oft habe ich sowas gehört. Das ist sehr traurig. Das darf nicht sein. Wir dürfen aber, ist egal in welcher Position wir uns befinden, wir dürfen traurig und auch wütend sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir trotzdem Kinder Gottes sind. Sie sagen, Gott, ich möchte verändert werden und das liegt an dir. Da haben wir wieder die 50-50-Geschichte, von der ich rede. Es liegt an dir, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe Mist gebaut. Oh, das mache ich also bei mir immer jeden Abend. Gerade im Sommer habe ich eine Freude daran. Da gehe ich auf meinen Balkon und dann sehe ich den Mond und der scheint auf die Ostsee und spiegelt mich an. Dann sind die Sterne da. Und dann sage ich, Gott, danke für den Tag. Jetzt fällt mir eins ein. Dabei ist es der Heilige Geist. Da habe ich übertrieben. Denen bin ich ziemlich schroff entgegengekommen. Und da war auch nicht ganz gut. Und so besonders gut zu meiner Frau war ich auch nicht. Oh Gott, ich möchte das nicht mehr. Du darfst mich verändern. Vergib mir, ich möchte morgen neu mit dir starten. Amen. Nun habt ihr vielleicht keinen Balkon oder ihr habt einen, aber keinen Ostseeblick. Such dir eine Ecke, wo es schön ist. Amen. So, diese Lüge ist wohl eindeutig jetzt bearbeitet worden. Ihr habt die Wahrheit erkannt. Und die Frage, die wir gestellt haben, kann man sein Seelenheil verlieren, ist beantwortet. Ja, man kann es verlieren. Und deshalb ist es an uns, dran zu bleiben. Wer voll ist mit Jesus, und das ist eine Aktion, die du tust, von dem das Herz voll ist, da geht der Mund über, sagt die Bibel. Also wenn ich nur für Italien, für die Weltmeisterschaft bin, dann werde ich auch nur für Italien schreien. Für Deutschland kommt nicht in Frage, nicht dieses Land. So, und aber wenn mein Herz voll ist und ich bin für Hertha BSC im Stadion und so, und da erzähle ich jedem von Hertha BSC, dann bin ich nicht nur ein Fan, sondern richtig Ultra-Fan, weil mein Herz davon voll ist. Ist mein Herz von der Schrift Gottes voll? Dann kommen sofort Dinge, manchmal denke ich, Olli, ich muss mal aufpassen, weil ich hau nur Korken raus, ja. Weil verstehen manche Leute gar nicht, wo ich sofort merke, Moment, in der Bibel steht das anders. Oder, ach, du verfolgst gerade hier Zauberei. Ah, das ist das und das und das. Ich denke, oh, ich muss auch aufpassen, dass es nicht zu krass wird, aber ist dein Herz voll von Jesus, da siehst du sofort den Unterschied, wie die Welt ist und was die Leute, wie sie dem Satan aufgesessen sind. Und jetzt zum Abschluss, gebt ihr mir noch ein paar Minuten? Habt ihr noch? Okay, ganz kurz. Eine wichtige Lüge, die unbedingt noch besprochen werden muss, ist, Taufe ist Taufe, egal ob bei Baby oder Erwachsenen. Das ist eine eingefleischte Lüge, die so oft jetzt oben, ich weiß nicht, wie sie in Berlin im Moment ist, aber ich höre die andauernd. Ich bin doch schon getauft, als Baby. Also, bitte, jemand, der das noch glaubt, muss Römer 6 studieren. Römer Kapitel 6. Und außerdem logisch denken. Das logische Denken setzt voraus, ich lass mich taufen, weil ich die Entscheidung treffe, für mein Leben, mit Jesus in den Tod einzugehen und wieder aufzuerstehen. Ich entscheide mich, ihm zu folgen, ganz bewusst. Das kann einer schon ab 5. oder 6. Lebensjahr tun, aber ein Baby kann das nicht entscheiden. Auch da muss ich wieder meine Mutter hervorholen. Sie hat gesagt, aber du bist doch schon getauft. Heute ist der 23. Juni. Heute vor 22 Jahren bin ich getauft worden. Halleluja! In der Havel. Und da sagte meine Mutter, was machst du denn da? Du bist da schon getauft. Ich sage, nein, du hast mich da reingeschleppt in die evangelische Kirche, wovon ich nichts mehr weiß. Und dann kam jemand und hat Wasser über meinen Kopf geträufelt. Ja, aber das ist ein Ritual und das ist gut. Was soll da gegen böse sein? Das sind gute Absichten, die du hattest. Aber taufen tut man sich selbst. Das ist wieder mal eine 50-50-Sache. Ich entscheide mich und Gott tut seinen Teil dazu. Nicht deine Eltern bestimmen über dein Leben und dann läuft das ab. Ihr erinnert euch an die Karte? Ja, ich meine die Mitgliedskarte im Fitnessstudio. Ja, also es funktioniert so nicht. Also eins ist doch klar. Niemand kann anders entscheiden als du selbst für dich. Hat irgendjemand da noch Fragen, der darf nachher beim Grillen mit mir darüber reden. Ich muss das aber ansprechen, weil wir gerade das Thema so haben und mir wurde vom Geist irgendwie gesagt, dass es gesagt werden soll. Und zwar ein kurzes Zeugnis, was ich erlebt habe. Es ist schon vielleicht 12 oder 15 Jahre her in Berlin. Und ich war mit Zukunft für dich, mit Jörg, wir waren unterwegs und dann haben wir einen Zuhälter kennengelernt. Ja. Und dieser Zuhälter, der hat natürlich ein kaputtes Leben geführt, aber wollte mit Jesus wirklich vorangehen. Und sagt, ich möchte jetzt mich bekehren und ich möchte das auch. Okay, ja, wir haben ihm erklärt, was es bedeutet und so weiter. Er hat sich bekehrt und sagt, und jetzt will ich taufen. Hast du schon verstanden? Nö, das gehört einfach so dazu. Ja, aber weißt du, wir warten damit noch, dass du das wirklich verstehst. Wir möchten uns gerne mit dir dann nochmal treffen. Ich möchte das jetzt aber sofort. Weil es gibt so viele Menschen, die glauben, warte mal ab, wenn ich erst getauft bin, dann habe ich den großen Durchbruch. An euch junge Menschen, denkt nicht so, dass nur durch diese Aktion der Taufe dein Leben sich total verändert. Ja, das ist wichtig für Gott und für dich und für die unsichtbare Welt. Ja, das ist wahr. Aber erwarte nicht, dass dann plötzlich du die Welt mit anderen Augen siehst. Gibt es, aber ganz wenig. Die Taufe ist nochmal eine richtige, echte, tiefe Zusage, Jesus anzugehören. Und das gehört dazu. Ja, Bekehren und Taufe. Wenn du das aber nicht verstehst, dann frage. Frage die Ältesten, die Leiterschaft. Frage. Und wenn du die Antwort hast, dann tu es. Derjenige, von dem ich jetzt rede, der hatte immer noch richtig ein großes Alkoholproblem und in Hurerei gelebt. Und er sagte, nee, das müsstest du schon ablegen. Es gibt dir jetzt so eine Jüngerschaft, die wir tun. Ich möchte die Jüngerschaft nicht haben, sagt er. Aber ich lasse mich taufen. Ja, aber nicht von uns. Gut, dann hat er einen anderen Pastor gefunden in einer anderen Kirche. Und der hat sich gefreut, weil die Kirche, die war ein bisschen trocken und ein bisschen langweilig. Und da kam der tätowierte Zuhälter da rein und er konnte sich da ein bisschen brüsten. Oh, guck mal, so eine Leute kommen auch zu uns. Und er hat gesagt, natürlich, wer sich hier taufen lassen will, der ist bei mir willkommen. Was der Pastor nicht wusste, ist, er war zu seinem Tauftag total besoffen. Er ist sturzbetrunken da angekommen und dann hat der Pastor gedacht, dann werden wir schnell taufen und die Gemeinde hat gejubelt, er war vielleicht noch ein bisschen da, dann hat man ihn nie wieder gesehen und er lebt immer noch weiter in Hurerei. Also ist mit der Taufe nicht viel passiert, weil er es nicht verstanden hat, was eine Taufe wirklich bedeutet. Wer verstanden hat, was Taufe ist, der soll sich auch sofort taufen lassen. Ich bin kein Gegner davon, Bekehrung und Taufe sofort zu tun. Aber du als Verantwortlicher prüfe deinen Täufling, ob er das verstanden hat, was er da tut. Amen. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich will nicht nur sagen, mit Buße und so weiter, das lassen wir. Wisst ihr, letztendlich möchte ich eins mal zum Abschluss sagen. Ich kann ja viel erzählen, aber die Bibel sagt, prüf das mal alles. Prüf das alles an der Schrift, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Wer sich die Bibelstellen mit aufgeschrieben hat oder nicht weiß, der kann nachher mit mir nochmal sprechen darüber. Prüfe das, ob das stimmt, was ich sage, ob es sich widerspiegelt in der Schrift. Wenn du immer noch ein bisschen unklar bist, dann sprichst du mit Gemeindeleitung, mit Ältesten darüber oder im Hauskreis diese Thematik ab. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den möchte ich heute gerne mitgeben. Woran erkennen wir denn, ob einer richtig ist, ein richtiger Christ ist oder nur ein Blender? Bitte? Früchte. Oh, Schwester, sehr gut. Ich habe ihr vorher 50 Euro gegeben, dass sie das an der Stelle sagen soll. Nein, nein, das ist nicht wahr. An den Früchten. An den Früchten. Mir können viele Leute was übers Internet sagen. Viele Pastoren reden bei YouTube und es fühlt sich alles gut an. Prüfe mal seine Früchte. Was hat er bisher gemacht? Wo hat er gearbeitet? Wie viele Menschen hat er zu Jesus geführt? Wie demütig ist sein Leben? Ist er verheiratet? Wie sieht seine Ehe aus? Und so weiter. Prüft das doch einfach. Also ich muss euch ehrlich sagen, mich darf man prüfen und man kriegt man manchmal einen Schreck. Oh Olli, so doll sieht's nicht aus. Ja! Ich bin auf dem Weg, bin nicht perfekt. Aber du kannst prüfen, was habe ich bisher oder wo ist meine Motivation? Wo strecke ich mich nach aus? Was ist bei mir Nummer 1 und was ist bei mir die Nummer 2 und was kommt ganz hinten? Das ändert sich von Jahr zu Jahr mehr, weil ich will ja wachsen. Prüf denjenigen, von dem du dich belehren lässt. Und wenn du hier zu Hause bist, dann hol hier deine Nahrung und nicht gleichzeitig noch an 4, 5 anderen Stellen. Das möchte ich euch mitgeben. Nur weil sie sich gut anhören und weil ganz viele denen nachrennen, muss das nicht immer stimmen. Hier ist der Ort, an dem du deinen Zehnten geben darfst. Hier ist der Ort, an dem du dein Leben bereinigen lassen kannst. Hier ist der Ort, wo der Austausch ist. Das ist die Ortsgemeinde. Ich wurde dazu nicht gebeten, das zu sagen. Ich will das einfach nur mal sagen. Wie schön ist es, mitten in Berlin, obwohl wir sind mehr am Rande von Berlin jetzt, aber hier in Berlin, so eine Gemeinde, das ist ein Hammer. Mitten unter diesen riesigen atheistischen Plattenbauten. Das ist hier so ein Frieden. Und das, manchmal weiß man das nicht, weil man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Aber das ist ein Segen. Und dieser Segen, oh, der bringt Früchte. In Jesu Namen, Amen. Komm, ich bete mal mit uns. Halleluja. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst. Und deine Worte, deine Gesetze, Gott, die sind wichtig. Und du bist mitten unter uns. Und wir wollen dir folgen und keinen Gefühlen, kein Mainstream, keiner Partei. Wir wollen dir nachfolgen und Heiliger Geist, du sollst uns mehr und mehr Erkennung geben, die Wahrheit und die Lüge zu trennen. Herr, und ich danke dir auch heute für den Nachmittag, wenn viele neue Menschen noch kommen, dass sie merken, dass hier ein besonderer Ort ist. Und du, Heiliger Geist, berührst und vorbereitest und wir wollen in deinen Werken gehen. Danke, Jesus, dass du uns alle gebrauchen möchtest und dass dein Wort das Richtige ist und das Echte. Amen. Vielen Dank, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet.